Radio Ravnica, Folge Nummer 240, glaube ich. Es kann auch sein, dass ich mich verzählt habe. Heute unter anderem mit den Themen Magic the Gathering Arena. Warum spielen wir es? In Klammern nicht. Und darüber hinaus noch eben, wie behält man sich das Spielen von Magic the Gathering freundlich? Einmal im Sinne von Commander, wie schafft man es, das alles saltfrei leben? Und aber auch im Competitive, wie hält man es denn da einigermaßen casual und trotzdem auch freundlich? Mhm. Und wir haben uns extra viel Zeit genommen für Ask Us Anything. Denn, kurzer Hinweis zum Kontext, zum einen sind wir in einem Studio direkt nebenan, wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt, dass es ein bisschen direkter wirkt als sonst.
Wir sind auch live zusammen in einem Raum.
Live zusammen in einem Raum, was nicht so häufig vorkommt. Ja. Zum anderen ist das eine Folge, die wir jetzt im Vorhinein aufnehmen. Ich bin jetzt über Ostern bei meiner Family. Das heißt, wir sind so, Karfreitag ist jetzt heute der Tag, wo wir das hier aufzeichnen. Und die Folge kommt aber erst in 3-4 Wochen, weil ich dann umziehe, oder noch im Urlaub bin. Also wird eine relativ komplizierte Zeit. Aber mit den ganzen Vorreden vorweg. Hi Marc, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir hier sind und ich glaube, das wird eine wirklich coole Folge.
Genau.
Ich habe Bock auf die Themen und es freut mich einmal, wenn wir zu zweit live in so einem Ding reißen. Das wurde uns auch jedes Mal drunter geschrieben, so, das ist ein ganz anderes Feeling, ihr redet ganz anders, das ist viel besser. Und ich denke mir so, ja, aber das kriegen wir nicht hin.
Ja, das ist immer so diese halbe Sekunde Delay zwischen der Sache, die ich sage, die dann bei dir ankommt. So, das sind dann immer so die Sachen, die es dann so ein bisschen anders dynamisch machen, wenn wir dann mal wirklich im Raum sind. Aber dementsprechend auch die Themen etwas weg von den News, die wir normalerweise haben. Das heißt, wenn jetzt gerade irgendwas Großes passieren sollte, Mark Rosewater wurde irgendwie nackt in Los Angeles betrunken, irgendwie auf der Straße gefunden, dann können wir das nicht thematisieren, weil, wie gesagt, diese Folge ist voraufgezeichnet und dementsprechend die zwei Vorthemen. Aber bevor wir anfangen, ein trotzdem obligatorischer Hinweis, dass wir auch diese Woche gesponsert sind von Holy, dem Energy-Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt uns unterstützen und dabei diese fabelhaften Getränke genießen, indem ihr bei weareholy.com/radioravnica vorbeischaut. Und ihr könnt noch 10% sparen mit dem Code Ravnica10 oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf mit Ravnica5. Alle Links dazu und alle Informationen in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, springen wir doch mal ans erste Thema.
Oh yes.
Und zwar, Magic the Gathering Arena ist ja für viele Leute so das Hauptding, wie sie Magic konsumieren, aus verschiedenen Gründen. Hm. Für alle Leute, die uns jetzt noch nicht länger verfolgen, spielst du Arena regelmäßig? Hast du Arena mal gespielt? Was ist so deine Historie mit dem Klienten?
Ich habe Arena regelmäßig gespielt, wenn es dieses Streamer-Event, ich weiß nicht, wie man es jetzt nennt. Früher hieß es Early Access.
Genau, ja.
Ich weiß nicht, wie man es heute nennen darf. Auf jeden Fall, da habe ich es tatsächlich immer regelmäßig gespielt, weil man da halt einfach einen Free-Account bekommt für, ich glaube, 12 Stunden oder so. Mhm. Und halt alles schon mal testen und spielen darf. Und das ist halt schon mal ganz, ganz nett und macht auch schon mal Spaß, weil man dann halt mit allen spielt. Aber ansonsten lasse ich von der Arena einfach die Finger.
Ja, also bei mir ist es auch ähnlich. Ich habe es früher, gerade als es halt noch aus der Beta kam, habe ich sehr aktiv verfolgt. Das war so mehr, also es kam ziemlich zeitgleich mit meinem Einstieg in Magic überhaupt mit rein. Und da war es natürlich großartig. Ich habe vorher viel Hearthstone gespielt, als das neu rauskam. Und dann kam halt Magic Arena, was für mich halt ein sehr guter Moment war, halt eben sehr viel Spielerfahrung irgendwie zu sammeln. Aber das hat sich jetzt auch in den letzten, ich würde fast sagen, jetzt auch schon wieder 2-3 Jahren habe ich nicht regelmäßig in Arena angeguckt. Also außer diese Early Access Events, die dann explizit für Streamer waren, wie ich da teilweise noch auf Twitch gestreamt habe. Jetzt habe ich das auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr gemacht. Und dementsprechend aktiv spiele ich es gerade auch nicht mehr wirklich. Aber genau, was ist denn so die Begründung, warum du jetzt nicht Arena spielen möchtest? Ist das irgendwas, wo du sagst, okay, ist da so eine Diskrepanz zwischen Paper und halt Arena bei dir? Oder liegt es an deinem Lieblingsformat, was nicht dabei ist? Oder wie sieht's aus?
Legacy ist nicht drauf, das ist richtig. Aber wenn das mein Kriterium wäre, dann würde ich Magic Online spielen.
Ja.
Was ich halt auch nicht tue. Für mich ist Magic ein Boomer-Paper-Format. Mhm. Ich habe angefangen mit Paper, ich habe immer nur Papier gespielt. Magic Online habe ich 2-3 Runden gespielt. Magic Arena habe ich ein bisschen was gespielt, wie gesagt. Aber für mich ist es ein Paper-Format. Es ist ein Social-Format. Es ist ein Social-Game. Also selbst wenn du 1 gegen 1 mit deinem besten Freund im Keller sitzt und jetzt 6 Stunden lang dieselben 2 Decks gegeneinander ballert und es immer dasselbe Ergebnis ist, macht es trotzdem Spaß.
Ja, verstehe.
Weil es halt für mich einen Aspekt hat, ich spiele da mit jemandem live. Dieser Gathering-Effekt von Magic the Gathering, ist für mich sehr, sehr wichtig und auch wirklich da eine sehr spannende Aktion. Weil ich finde, wenn man das nicht hat, wenn man nur vor dem PC sitzt und einfach am Durchklicken ist oder sonst was, ist der Spielspaß davon, von dem, was ich normalerweise gewohnt bin, wie viel Spaß Magic macht, so gering im Vergleich.
Wobei man natürlich sagen muss, halt Magic Arena bietet auf jeden Fall die Möglichkeit, jederzeit auch viel Magic zu spielen.
Ja.
Was tatsächlich immer was ist, was ich merke, gerade so bei Pioneer, wo jetzt ein Großteil auch auf Arena spielbar ist mittlerweile, noch nicht hundertprozentig, aber viele Leute konnten halt ihre Decks und ihre Matchups halt vom FNM halt unter der Woche mit Arena testen. Und das ist tatsächlich so der Use Case, wo ich mich auch noch sehen könnte, wieder mit Magic Arena einzusteigen, wäre halt wirklich so dieses, ich komme einfach mehr dazu, Sachen zu testen und mehr dazu, überhaupt Magic zu spielen. Weil, wenn ich ehrlich bin, ist es momentan so, dass ich hauptsächlich einmal die Woche, und das ist freitags, eben zum Magic spielen, als ich komme. Darüber hinaus beschäftige ich mich mit Magic. Ich lese sehr viel mit Magic. Wir haben ja auch unseren Podcast, den wir halt immer aufnehmen, meistens dienstags. Und man ist da irgendwie schon immer in der Bubble von Magic. Aber das aktive Spielen, das fehlt mir. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Magic Arena bietet mir auch nicht so viele einfache Möglichkeiten zu spielen. Und das ist halt vielleicht noch ein großes Problem, was ich ansprechen möchte. Wie kompliziert oder wenn du jetzt sagen würdest, okay, unabhängig jetzt von der Begründung, du würdest jetzt morgen wieder einsteigen mit Magic Arena. An welchen Formaten von Magic Arena hättest du denn überhaupt Interesse? Weil was wir jetzt seit kurzem neu haben, ist ja Timeless.
Ja.
Ist das was, was dich interessieren würde, so als Legacy-Äquivalent oder als eine ähnliche Geschichte?
Spannenderweise nicht.
Warum?
Weil es viel einfach daran liegt, Timeless ist so ein zusammengewürfeltes Format, das erinnert mich irgendwie an das, was, wie hieß denn das da früher?
Historic?
Historic früher war. Jetzt mit irgendwelchen Karten, die da random reinkommen, irgendwelche Sets, die da random geprintet werden drin und so weiter und so fort, finde ich irgendwie weird. Muss ich einfach sagen.
Ja, ich hätte tatsächlich, also ich hätte, glaube ich, tatsächlich schon Lust, das auch mal auszuprobieren, weil es halt so ein bisschen, ja, ich meine, das einer der liebsten Decks ist Show and Tell, was halt man ja auch kennt, auch so Doomsday-Combo-Geschichten oder Necropotenz, halt Combo-Decks, die habe ich halt, ich habe die gerne geguckt, die Videos von unter anderem MTG Goldfish und so. Aber ja, ich glaube, was mich da halt daran wirklich abhalten würde, wäre halt die Art und Weise, wie man an Karten kriegt.
Ja.
Und das war für mich ein Problem, seitdem Arena tatsächlich existiert. Ist halt die Art und Weise, wie man an Decks kommt. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ein neues Deck ausprobieren möchte, dann baue ich natürlich erstmal eine Budget-Version zusammen. Oder je nachdem, wenn ich die Karten halt schon habe, kann ich auch die Karten, die ich halt von dem Deck habe, eben zusammenwerfen, was Neues ausprobieren. So. Aber sagen wir mal, komplett neues Deck in Farben, die ich normalerweise nicht spiele, wo ich jetzt nicht die Shocklands in Pioneer oder sowas habe. Dann hole ich mir erstmal die Karten darum, dass es erstmal funktionell ist und spiele das dann direkt, aber schon so mit, ich würde sagen, 80-90% quasi zusammen. Und das ist halt das Problem, was ich halt habe bei Magic Arena. Das geht halt nicht. Ich habe das Gefühl, jedes Deck, egal ob ich es halt auch in anderen Formaten in Paper spiele oder nicht, alles muss man sich so langsam und mühsam ergrinden, weil man sich halt eben keine Karten kaufen kann.
Ja.
So ist das halt was, wenn das die Option gäbe, jetzt zu sagen, keine Ahnung, Timeless Show and Tell, wenn du darin Interesse hättest, so 50 € oder sowas, kannst du dir kaufen. Wäre das was, woran du jetzt, sag ich mal, Interesse hättest? Wäre das was, was dich zur Arena irgendwie holen würde als halt Abholspunkt?
Es würde mir zumindest den Wiedereinstieg oder generell den Einstieg damit für erfahrene Spieler, glaube ich, verbessern.
Ja.
Man muss ja dann nicht mal sagen, hey, man macht das Deck dann komplett, sondern man könnte halt dann wirklich so eine 80%-Liste machen. Früher nannte man das Challenger-Decks, die gibt's ja halt auch nicht mehr. Aber dann könnte man halt auch Timeless-Challenger-Decks verticken für zum Beispiel 50 Euro und hätte dann aber schon irgendwie zumindest die Show and Tells oder so, was ja, wenn man es umrechnet, wenn man die ganzen Promo-Packs aufmacht, weit über 50 Euro sind.
Ja, total.
Und das ist halt da was, wo man sagt, ja, die Ökonomie ist halt nicht gut. Da haben wir schon 1000 Jahre drüber geredet. Da haben wir auch ganz viele Folgen gemacht mit ganz vielen interessanten Gästen tatsächlich.
Ja.
Aber am Ende des Tages würde selbst das mich nicht zurück. Das, was mich lustigerweise am meisten reizt, ist einfach mein schwarz-weißes Human-Stack vom Pioneer da rein zu grinden.
Ja.
Und das einfach nur, wenn ich mal Bock habe, Pioneer zu spielen, das zu starten.
Ja, das stimmt.
Aber dann kann ich mir halt auch hingehen und sagen, ja, dann frage ich auf unserem Discord-Server nach und sage, hat jemand Bock auf Pioneer?
Ja.
Dann melden sich 5 Leute und ich habe die freie Wahl. Schreibe ich jeden an, was spielst du? Und wenn der das coolste Deck hat, sage ich, dann spielen wir. Dann setze ich mich in den Raum und sage den anderen, hey, da haben sich noch mal 2 gemeldet, vielleicht könnt ihr miteinander spielen, dann zockt man.
Ja, also, ja, es stimmt schon. Also, es gibt momentan gerade über Spelltable auch viele Anreize, halt einfach Paper auch zu Hause zu spielen. Ja. Aber ja, ich meine, was du halt meintest, was halt so schön an Magic ist, diese soziale Komponente. Auf der anderen Seite kann ich aber auch genau so gut die andere Komponente nachvollziehen, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt einfach nur Magic spielen, ohne unbedingt zu sozialisieren. ich weiß nicht, ich kenne das hauptsächlich von sowas wie World of Warcraft, wo wenn man dann irgendwie in der Gilde ist oder mit Freunden gespielt hat, irgendwann denke ich auch so, ach, eigentlich hätte ich jetzt ganz gerne einfach mal für ein paar Stunden Ruhe und wo ich einfach ein bisschen dumm questen kann oder ein bisschen grinden kann und gut ist. Und vielleicht gibt's halt auch da so Magic Arena Anreize, wo man halt dann sagt, ich möchte jetzt einfach nur dieses Deck testen, ohne mich um ein Spiel zu bemühen. Ja. Und vielleicht möchte man ja auch gegen Metadecks auf der Ladder irgendwie testen. Aber was du vorhin gesagt hast, finde ich eigentlich ganz interessant. Das Problem mit Challenger-Decks ist ja, dass sie produziert werden müssen, sie müssen gedruckt werden. Und bei den ganzen Sachen, die wir jetzt in Paper haben, die an Produkten, die jetzt immer rauskommen, ist anscheinend nicht mehr viel Tinte auf dem Drucker, um noch diese extra Decks mit auszudrucken.
Wir brauchen mehr Commander-Decks.
Genau, das Problem hätte man ja in Arena überhaupt nicht. Also in Arena könntest du ja wirklich fast einmal im Monat so 4 so Challenger-Decks einfach draufwerfen. Also
du könntest einmal ein Deck of the Week machen.
Ja, sowas halt. Und dann vielleicht lässt du ja zum Beispiel mal Leute irgendwie gegen Sparky, gegen den KI-Kollegen da, das einfach mal ein, zwei Mal so testen. Und dann kann man es für 20, 30, auch gerne 50 Euro kaufen. Weil egal, wie schlecht der Deal ist, wenn es einigermaßen eine gute Aufteilung von Rares und Mythics hast,
ja, dann
ist fast jedes Pre-Constructed-Deck mehr wert als das. So.
Als Booster kaufen. Hört auf, Booster-Arena zu kaufen.
Genau, und das ist halt, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich halt irgendwie hätte. Ich wünschte, es gäbe mehr Punkte, um auch Leute wieder abzuholen. Ich hatte, ich glaube, Hearthstone hatte jetzt auch letztens irgendwelche das 10-jährige Jubiläum oder irgendein Jubiläum oder sowas.
Ja, ich meine, es wird 10
Jahre. Und da habe ich ja auch gesehen. Ich habe mich da nochmal eingemeldet, weil es einen Mount für World of Warcraft gab. Und da habe ich auch gesehen, ich habe irgendwie 80 Booster-Packs einfach so auf meinem Account gehabt. Und ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Ich habe wirklich seit dem zweiten oder dritten Set nicht mehr reingeguckt. So. Und ich hatte halt so viele ungeöffnete Booster in meinem Account drin, dass ich jetzt schon fast gedacht hätte, so, hätte ich jetzt Zeit und Lust, mich halt in ein Kartenspiel zu investieren, würde ich das halt wahrscheinlich erstmal alles aufmachen und mal gucken, was ich daraus irgendwie holen kann. Plus, du hast das Dusting-System, das heißt, selbst Karten, die du nicht brauchst, kannst du in Karten
umwandeln. Das ist schon mies, aber es ist immer noch besser als gar nichts.
Genau, genau. Du kannst halt immer was mit anfangen. Und ich finde das halt so bemerkenswert von Arena, dass es da halt gar nichts gibt. Wenn du dich nach 5 Monaten wieder einloggst, hast du halt nichts.
Nee, also wirklich literally nichts. Und das ist halt wirklich ein Stinkefinger rein, das muss man leider so sagen.
Ja.
Was nicht heißt, dass Arena grundsätzlich schlecht ist. Also wir haben jetzt unsere Aspekte angegeben, die halt wirklich für uns schwierig sind oder halt nicht so positiv sind. Mhm. Was man jetzt dabei sagen muss, wenn man jetzt zum Beispiel nicht in der sehr privilegierten Position ist, in der wir uns befinden, dass wir halt keine 20 Minuten fahren und haben den Local Game Store vor der Nase.
Ja.
Ja. Dann ist Arena halt eine der wenigen Wege, wie man überhaupt mit diesem Spiel, wenn man denn irgendwo bei, keine Ahnung, Maxim oder Hand of Blood so eine Werbung gesehen hat, und sagt, oh, die spielen das, ich will das auch spielen. Und dann googelt man und sagt, anderthalb Stunden Fahrt, damit ich mir eine Magic-Karte kaufen kann und ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, lade ich mir doch mal Arena runter. Dafür funktioniert das ganz gut.
Voll.
Besser wäre, wenn man dann sagt, okay, wir machen jetzt 3 Freunde. 4 Freunde sollt ihr sein. Ja. Und kaufen uns jeder ein Commander-Deck und dann lernen wir den Shit mit richtigen Magic-Karten, mit Paper-Karten.
Ja.
Weil das ist auch etwas, was ich bei Magic Arena einfach so schwierig finde. Mhm. Es gibt so viele Leute, die da so viel Geld reinstecken und da wirklich auch Spaß rausbekommen. Also keine Frage, ich bin jetzt keiner, der sagt, auch wenn ich nicht so viel, also ich habe immer noch 0 Euro in League of Legends investiert. Ich spiele seit Beta.
Ja.
Ich bin einer von den Blutsaugern bei Riot, aber das ist, glaube ich, bei denen nicht schlimm.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man jetzt wirklich Spaß aus einem Spiel hat, kann man ruhig auch mal Geld rein investieren. Sage ich gar nichts gegen. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe mir jetzt die neuen Assassin's Creed Teile geholt, der hat 40 Euro gekostet im Angebot. Dann zahle ich 40 Euro und ich weiß, ich kriege da ungefähr 120 Stunden Spaß raus.
Ja, das ist halt ja richtig gut. Also
genau. So, und wenn ich jetzt mir überlege, ich zahle für ein Commander-Deck dasselbe und ich bekomme wahrscheinlich sogar noch mehr daraus, wenn ich möchte.
Ja, wenn man es unbedingt möchte, auf jeden Fall.
Finde ich es halt da relativ spannend. Und da glaube ich halt, dass da tatsächlich gerade das Paper ein bisschen mehr bringt. Weil was bringen dir 40 Euro auf Arena?
Das ist halt, du kriegst nicht mal ein Deck. Also ich habe es schon ausprobiert. Ich hatte, glaube ich, versucht, Rakdos Midrange vor einem Jahr oder so mal Explorer bzw. Pioneer vollständig zu kriegen. Und man muss halt wirklich so, kam mir halt richtig komisch vor, so viel Geld in Booster zu stecken, einfach nur um genug Wildcards zu haben, um dann
die richtigen Karten
zu die letzten Dinger da halt irgendwie rauszuholen. Das war halt wirklich was ich halt gemerkt habe, so, das macht halt irgendwie keinen Spaß, wenn man weiß, dass es effizienter geht. Es gibt natürlich noch eine Kehrseite dazu, wenn man sagt, man spielt erstmal nur mit den Karten, die man hat. Man ist jetzt nicht so, sag ich mal, fokussiert auf fertige Decks, sondern man spielt quasi seine Quests jeden Tag oder jede Woche, nimmt die Belohnungen mit, spielt den Mastery Pass. Das sind ja alles Sachen, so casual kann man ja sehr viel Spaß damit haben, das stimmt schon. Aber irgendwie ticken Paper-Magic-Spieler, so wie wir, halt irgendwie nicht so. Wir wollen halt ein Deck ausprobieren, wie es halt ist. Und da bringt mir halt nicht, Humans zu spielen, aber ich habe nur eine Talias Lieutenant oder so. Und dann braucht halt schon das Playset davon. Oder wenn man Multicolored spielt, wenn man optimiert spielen will, braucht man halt die Shocklands. Oder jetzt in Timeless braucht man die Fetchlands. Und das sind halt alles so Sachen. Alles ist eine Rare-Wildcard. Und das Schlimme wird ja auch noch, wo wir bei Timeless bleiben. Die einzigen Karten, wo Show and Tell oder auch Path to Exile oder Lightning Bolt drin waren halt die Strixhaven Bonus-Sheets. Und die sind halt einfach im Klienten als Rare. Das heißt, auch dafür braucht ihr Rare-Wildcards. Und das ist halt das, was, wo ich auch denke, von dem ganzen, sag ich mal, wie tackelt man Arena, was ich mir halt explizit von Arena wünschen würde, wäre ein höherer Fokus, sag ich mal, so Karten wie halt Lightning Bolt, wie Path to Exile, relativ zeitnah, auch in der Common- oder Uncommon-Version, was sie ja in Paper sind. Das sind ja nur Commons und Uncommons quasi. Da quasi das auch auf den Klienten zu bringen, damit man diese ganzen 300 Commons oder was, die ich da habe, auch mal nutzen kann für Karten, die man auch wirklich braucht und halt nicht für so. Und das ist halt einfach das Ding, warum spielen wir Magic Arena nicht? Es liegt halt bei mir aus dieser Mischung aus. Die Zeitgründe wären auf jeden Fall ein Pro, sich mehr, sag ich mal, competitive auszuprobieren. Das ist eine Thematik, die haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Aber wenn ihr jetzt irgendwie competitive Pro-Spielermäßig durchsteigen wollt, spielt Magic Online. Aber ich meine,
Mit der Magic Arena wirst du Weltmeister. Kannst du Weltmeister werden? Das kannst du mit Magic Online, glaube ich.
Ah, es gibt immer noch weniger Wege zum
Slots, aber wenige.
Ja, also. Anders gesagt, wenn man competitive sich halt schnell viel weiterbilden möchte in Standard zum Beispiel, was ja komplett auf Arena ist, dann macht Magic Arena halt Sinn und auch da halt die Ladder zu grinden und auch die wirklich Zeit und das Geld zu investieren, Pro-Decks zu spielen und halt lange zu spielen und halt wirklich besser zu werden, weil du kannst, ich habe 4 Stunden heute Zeit, meine Magic-Sachen zu verbessern. Ich muss nicht in Local Game Store fahren, ich muss mich nicht online verabreden, ich gehe einfach auf die Ladder und investiere die Zeit halt in Decks. Und das ist auf jeden Fall ein Pro-Punkt. Ich habe nicht mehr die Ambition, Pro-Spieler zu werden, sondern ich will einfach nur meinen Spaß haben mit Magic.
Wir sind es ja schon.
Wir sind schon Pro-Spieler, genau. Und wenn man das nicht haben möchte, dann ist halt bei mir so ein bisschen dieses, warum? Warum müsste ich jetzt so viel Geld zahlen, einfach nur ein Fun-Deck, mein Anzrag, Pioneer-Deck in Arena zu testen? Bringt mir halt irgendwie nicht. Also irgendwie ist mir die Einstiegshürde für jemanden, der wieder einsteigt, noch zu hoch, als dass man da einfach so reinslidet und dann auch wieder aktiv Magic Arena spielt. Und
Also ich sehe das sehr ähnlich. Muss dabei noch sagen, ich finde sogar dieses Testing sogar noch ein Punkt, der sehr negativ ist. Mhm. Weil früher, ja, man
damals,
fängt wieder an.
Damals,
als wir noch nicht irgendwie mit Magic Arena gesegnet waren, war es halt so, in Standard oder auch in Pioneer hat es ewig gedauert, bis Dinge wirklich als stark rausgekommen sind.
Ja.
Das Format ist nicht binnen. Also das Schlimmste war, glaube ich, in irgendeinem Format. Irgendein Format war das, wo eine Woche vor dem Pre-Release auf Arena das Set war und einfach am Pre-Release schon bekannt war, was die besten Decks sind. Und das hat sich die ganze Season wirklich nicht geändert.
Ja.
Also es ist nicht so, dass man sagt, hoho, ich habe das Format gebrochen. Sondern es war einfach so. Es war einfach
in
einer
gelöst,
Woche komplett gelöst. Also gelöstes Format bedeutet, dass man eben genau weiß, welche Decks sind gut, welches Deck gut und was sind die besten Karten.
Ja.
Und das war halt in der ersten Woche da drin. Und dann hing man dann nochmal so, cool, ich spiele Pre-Release und andere haben schon das komplette Ding durchgegrindet.
Ja,
es macht Spaß. Das ist einer der Gründe, weshalb tatsächlich ja die Pre-Releases mittlerweile vor den Magic Arena Client-Sachen sind.
Genau, das ist auch eine sehr notwendige und sehr gute Änderung, weil nichts frustrierender als auch in Limited schon zu wissen, was sind die erfolgreichsten Decks, was sind Karten, die funktionieren. Nur weil Leute quasi an Tag 1 Arena durchgegrindet haben, den ganzen Tag. Und man selbst geht zu so einem Pre-Release hin und denkt sich so, oh, ich guck mal, was ich öffne. Und dann wird man einfach überrennt. Und das ist halt, es ist schwierig.
Ja.
Aber im Endeffekt, ich finde, ein großes Thema, was auch seit Tag 1 bei Magic Arena problematisch ist, ist Codes in Produkte. Also gerade die Challenger-Decks, die man meiner Meinung nach hätte auch so sehr viel häufiger auf Arena in digitaler Form bringen können für Standard, für Explorer bzw. Pioneer, um auch Karten im Umlauf zu kriegen da. warum war halt bei den Standard-Challenger-Decks in den letzten Jahren nicht überall Arena-Codes drin? Weil das wäre für mich so ein idealer Einstieg zu gewesen. Oh, ich habe Interesse an dem Deck in Standard. Ich krieg's quasi for free noch für den Klienten. Würde ich sofort ein paar Runden mitspielen. Und ja, das ist daran hapert's halt. Immer wenn ich mir einlogge, denke ich mir so, ja, ach, was für ein Deck spiele ich? Ich könnte eine nicht optimierte, schlechte Version von einem Deck, was ich mal vor 2,5 Jahren getestet habe, in einem anderen Format jetzt mal einen Explorer probieren. Und meistens ist mir dann schon so, ach, nee, komm, mach ich wieder aus und spiele irgendwas anderes.
Ja, das finde ich ja das Interessante. Wenn wir uns jetzt mal aus der Magic-Bubble herausbewegen,
ja,
ist es ja auch so, dass wir ja auch viele andere Sachen haben. Wir haben für Yu-Gi-Oh! Haben wir das Dual Speed oder
Dual Speed Duel.
Nee, das Speed Duel ist ja der Play-Ding. Und das andere ist auf irgendwie Duel irgendwas.
Duel Link.
Duel Link. Auf jeden Fall das von irgendwas. Steam.
Ja.
Habe ich hoch und runter gegrindet. Ich habe mein Yu-Gi-Oh! Deck da reingemacht. Ich habe das binnen 4 Stunden hatte ich mein komplettes Competitive Yu-Gi-Oh! Deck da drin und habe angefangen zu grinden und habe mir das zweite Deck angefangen zu grinden. Aber ich hatte binnen 4 Stunden das komplette Ding fertig und konnte dann, ich glaube, 3-4 Tage später ein anderes Deck testen.
Ja, das ist
und
cool.
Und du wurdest einfach zugeballert. Das liegt halt daran, dass bei Yu-Gi halt immer schnell neue Top-Tier-Decks kommen. Ja. Aber die konntest du halt immer weiter testen. Du musstest halt im Hamsterrad ein bisschen bleiben, aber selbst wenn du nicht dabei warst, konntest du dann halt, wie du, als würdest du bei Null anfangen, alles wieder reinbuttern.
Ja.
Das war mega. Hearthstone, das Dusting-System, wo man einfach hingeht und sagt, okay, ich duste jetzt meine komplette Collection, baue mir ein Deck und fang wieder an.
Ja.
So. Pokémon, wo man hingeht und sagt, hey, ich habe noch hier 50 Millionen Codes aus den Boostern, die packe ich jetzt mal rein und fange einfach an.
Ja.
Und bei Magic Arena ist halt so.
Du hast halt FNM-Codes, aber die geben dir dann irgendwie einen Booster.
Und du darfst maximal 5 Stück pro Season benutzen.
Ja, und das ist so konservativ. Das holt nicht Leute ab, die dem Format gegenüber kritisch sind oder dem Klienten gegenüber kritisch sind. Und das ist halt das Problem. So.
Pre-Releases finde ich gut.
Pre-Releases
sind mit den 6 Boostern. Ja. Finde ich okay.
Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die sich lohnen.
Ja.
Aber genau, hier jetzt nochmal so ein bisschen, weil wir relativ wenig auch Magic Arena thematisieren, wenn wir jetzt über Previews reden oder ne, man könnte jetzt auch sagen, die neuen oder zum Zeitpunkt der Aufnahme relativ neuen Outlaws of Thunder Junction Previews. Warum reden wir nicht im Kontext von Timeless oder Historic darüber? Weil wir es halt nicht spielen. Und gleichzeitig gibt es halt auch noch immer so Sachen wie Alchemy, die es immer noch durch irgendwie gibt.
Gibt's die noch? Also ich habe die letzten 3 Sets überhaupt nicht mehr mitbekommen, ehrlich gesagt.
Es gab Murder Call of Mana Alchemy-Karten, wieder 24 oder so, aber.
Wusste ich nicht mehr.
Ja, verfolge ich auch nicht mehr und dementsprechend ist das halt so ein bisschen nochmal unsere Begründung, wie wir eben zur Arena stehen. Wie gesagt, es gibt sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten, gerade auch viele Streamer-Kollegen von uns oder halt Gameplay-Leute, die nutzen das halt, weil sie dann jederzeit produzieren können und halt immer neue Decks testen können und sie haben halt nicht so stapelweise Papierkarten überall rumliegen, wie teilweise bei uns.
Was?
Und da gibt's auf jeden Fall schon deutliche Upside, aber ja, wir sind halt irgendwie Paper verwöhnt und wollen diese soziale Komponente haben, dann spielen wir lieber weniger, aber dafür halt eben ja, mit echten Leuten in einem echten Meta.
Mit echten Karten.
Mit echten Karten, genau.
Wirklich echtem Spaß.
Aber wie steht ihr zu Magic Arena? Spielt ihr Arena? Grindet ihr auf Arena? Sagt ihr, okay, diese Sachen würden wir gerne verändert haben bei Arena? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich freuen, von euch dazu lesen. Und dann machen wir mal weiter mit dem Thema, was direkt daran packt. Denn wenn wir von Arena auf Paper jetzt umgeschwungen sind, wie behält man Magic the Gathering in Paper mit anderen Spielern, wo man sozialisieren muss, denn freundlich? Denn das ist eine Problematik, die, glaube ich, irgendwann jeder erfahren muss, der entweder regelmäßig zu FNM geht oder regelmäßig mit Commander-Leuten trifft. Und das sind Probleme, die gibt's auch so in anderen Hobbys, wie natürlich andere TCGs, Locana oder was auch immer gerade gespielt wird, Yu-Gi-Oh! Aber auch zum Beispiel in sowas wie D&D.
Das gibt's beim Joggen.
Das gibt's beim Joggen, das gibt's beim Tennis, das gibt's überall.
Ja.
So. Überall muss man mit Menschen zusammenkommen. Und ich habe mir gedacht, für dieses Thema gibt's so, sag ich mal, 2 Seiten der Medaille, die ich beleuchten möchte. Einmal ein bisschen von der Commander-Sicht. Wie kann man in einem relativ casual Format dafür sorgen, dass Leute nicht zu salty werden? Und wie kann man diese Problematiken irgendwie angehen? Und haben wir damit schon Erfahrung genommen? Auf der anderen Seite, wie kann man es in Competitive-Formaten trotzdem so freundlich halten, dass man sich, auch wenn man übelst verloren hat und komplett überrannt worden ist, sich trotzdem in die Augen gucken kann und halt Gespräche führen kann? Also nicht, dass man jetzt mit allen oder an allen Tischen neue beste Freunde finden muss, das ist immer nett, aber genau, das ist so ein bisschen die Richtung, in der es gehen soll mit dieser Diskussion.
Ja.
Und fange erstmal bei Commander an. Wie waren denn so bisher so deine Erlebnisse mit Commander im Kontext von, du spielst mit jemandem, den du jetzt nicht aus deinem Freundeskreis kennst oder aus dem Laden kennst oder so. Hattest du da schon mal, sag ich mal, unangenehme Situationen mit Randos?
Ich habe bisher erst einen einzigen Cheater an meinem Tisch erlebt. Mhm. Das war in einem Commander Casual Game. Da hat er einfach eine Karte nach oben gemischt. Ich habe dann, als er die einfach hingesetzt hat, weil ein Commander hebt ja niemand ab, habe ich die Hand draufgelegt und gesagt, ich heb mal für dich ab, du weißt warum.
Okay.
Und das war wirklich, also danach habe ich es auch nie wieder gesehen und auch nie wieder erlebt. Ich achte da sehr stark drauf. Ich wurde da ein bisschen drauf, habe mich da selber ein bisschen drauf spezialisiert. So
also die Judge-Krankheit.
Genau, die Judge-Krankheit. Ja, und nicht von jedem. Also man spezialisiert sich ja. Und ich habe dich unter anderem auf, wie gesagt, Fakes und Cheating ein bisschen drauf spezialisiert. Und da muss ich sagen, das ist halt mir bisher sonst nur, also noch nie anders aufgefallen. Nur bei diesem einen Fall. Und das war halt im Casual Commander, wo ich mir gedacht habe, so, brauchst du das so dringend?
Ja.
Diesen Win?
Ja, das ist halt auch, wie ich halt von mir aus, also von meiner Seite aus auch sage, ich gehe gar nicht so in Anführungszeichen sweaty rein. Also ich gehe nicht mit der Intention rein, in ein Commander-Spiel auch tatsächlich zu gewinnen, weil gerade im Multiplayer-Format, man hat drei andere Gegner. Dass man in dieser Runde auch vorne liegt überhaupt, in einem gewissen Maße so. Und das ist halt was ich mir relativ früh angeeignet habe, gerade bei Commander, so meine Competitive Itchs und meine ich möchte unbedingt gewinnen um jeden Preis, habe ich halt in anderen Formaten.
Ja.
Und halt in Pioneer, wo ich halt weiß, okay, ich versuche das Bestmögliche zu spielen. In Commander bin ich dann eher so relaxed und sage, hey, es ist auch fein, wenn ich einfach nur eine coole Aktion gemacht habe und dann trotzdem verliere. Das beste Beispiel ist Feather. Mein Lieblingsding ist halt, ich hau mit Feather genau eine Person raus und danach bin ich raus und dann ist es auch gut.
Aber du hast jemanden mit Feather rausgehauen.
Genau, dann habe ich halt mein Ziel erreicht und ich weiß, danach bin ich Arch Enemy Nummer 1 und danach kommt auch nicht mehr viel, wenn halt Feather die ganze Zeit removed wird. Aber genau, und das ist halt eben so das Ding. Aber trotzdem gibt's halt Leute, ich habe das letztens noch mal beobachtet in der größeren Runde, wo halt viele Leute dabei waren, die auch nur und ausschließlich eben Commander spielen und die jetzt auch nicht so viel Erfahrung haben mit eben Magic, auch in zufälligen Kreisen. Weil wir haben es im Endeffekt dann ausgelost, wer mit wem. Und da war halt auch eine Person dabei, die leider so ein bisschen, unangenehm für den Rest des Tisches war. Mhm. Weil das war halt so ein, es war halt nicht wirklich so ein, also es war nicht von sich aus ein Stack oder sag ich mal so ein toxisches Deck so, sondern halt er hat's halt sehr toxisch gespielt. Also er hat halt so die ganzen Stall Pieces irgendwie drauf gehabt mit Night Ghostly Prison und so weiter. Und das ist natürlich auch alles fair und gut. Aber wie ich dann zum Beispiel reagiert habe, ist ich halt jemand, der relativ proaktive Commander Decks spielt. Ich sag dann okay, ich merke, da versucht sich jemand in seiner Pillow Fort einzukammern. Dann gehe ich jetzt erstmal auf dich, bevor die Wand steht,
ja, klar, macht ja Sinn.
Dann hat er salty reagiert und meint dann so, hä, warum greifst du mich denn an? Ich bin doch keine Gefahr. Und dann meinte ich so, ja, aber ich sehe schon, was du vorhast und ich möchte dir zuvorkommen, weil ab einem gewissen Punkt mache ich halt einfach nichts mehr gegen dich.
Ja.
Und das waren halt da so Situationen, wo ich ja auch gemerkt habe, okay, jemand hat mich dann beschuldigt, unfair zu spielen, weil ich quasi gegen seine Strategie gespielt habe und ist irgendwie ja auch ungeschrieben, beim Commander ist so, jeder soll erstmal sein Ding machen, aber wo seine Strategie meine Strategie aushebelt, ist es dann rein auf einer mechanischen Basis für mich sinnvoll gewesen, ihn anzugreifen und ihn zu fokussieren.
Ja, macht voll Sinn.
Und ja, das ist halt so eine Situation, wo ich gemerkt habe, das hat er ja weniger gut angenommen, als ich es erwartet hätte. Oder andersrum gesagt, wenn ich jetzt gegen Control-Deck spiele in Pioneer, dann würde mein Kontrollspieler jetzt nicht sagen so, hey, du machst mich jetzt fertig.
Du greifst mich mit deinem Burn-Deck an.
Ja, ich habe ja doch gar nicht Teferi draußen. Wie soll ich das denn handeln? So? Also ja, genau, das ist meine Chance. Und ich weiß nicht, wie würdest du in so einer Situation, wo so unterschiedliche Erwartungshaltungen vom Spielerlebnis gehen, wie würdest du da irgendwie vorgehen, um, ich sag mal, in dem Fall Missverständnisse oder so eine Saltiness zu vermeiden?
Im Commander?
Ja.
Gar nicht, Leute rausschmeißen.
Einfach, bin ich ehrlich. Mit dir spiele ich
also
nicht mehr.
Der Punkt ist halt, die Leute haben dann einfach Commander nicht verstanden. Commander, also wir reden jetzt von Casual Commander. Damit die ganzen CDH-Leute, die drei Stück, die es auf der Welt gibt, nicht jetzt anfangen rumzuschreien. Ja. Wir reden von Casual Commander.
Genau.
Also den meistgespielten 99% aller Magic-Spieler spielen aktuell Commander.
Commander.
Ja. Und das spiele ich ja nicht, weil ich sage, oh, das will ich jetzt gewinnen. Natürlich hat man so eine leichte Attitude. Ich setze mich da auch hin und sage, boah, ich will zumindest nicht verlieren.
Ja.
Und im Commander gibt es ja auch keine Gewinner, sondern es gibt ja nur Verlierer.
Genau, so drei Verlierer.
Es gibt drei Verlierer und der letzte, der übrig ist, endet das Spiel, zumindest laut Regeln.
Mhm.
Und genauso sehe ich das auch. So, okay, ich will schon mein bestes Magic geben, aber wenn ich habe eins meiner ersten Decks, war Nekusa.
Ja.
Und das war wirklich so, wir haben Arch Enemy gespielt.
Mhm.
Erst haben alle gegen mich gehauen, und geguckt, ob sie mich schnell genug kaputt hauen,
ja,
bevor ich Nikosa Wheel, Wheel, Wheel mache.
Mhm.
Wenn die das geschafft haben, haben die normales Magic gespielt.
Ja.
Und für mich war das vollkommen fein. Wenn sie es nicht geschafft haben, waren alle salty, dass ich wieder immer dieser Nikosa.
Ja.
Das ist eine Sichtweise, wo man dann auch selber sich selber hinterfragen muss und sagen muss, okay, vielleicht finde ich gerade das Deck sehr witzig und auch die Spielinteraktionen, die gerade gemacht werden, sehr witzig, aber vielleicht der Rest einfach nicht.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch, es gibt zwei weitere Decks, die im Commander ganz beliebt sind, für die Leute, die sie spielen. Und jeder, der ein bisschen mehr Commander gespielt hat, hat irgendwann dann sagt, nee, das ist ein Chaos-Deck.
Ja.
Am Anfang ist so, ja, witzig, witzig, alles passiert irgendwie random. Und der Mensch, der es spielt, weil er eh keine Intention hat zu gewinnen oder sonst was, möchte einfach nur diesen Random-Faktor sehen. Andere Leute sind halt irgendwann angepisst davon, gerade wenn es immer wieder passiert. Und das Zweite fällt einem erst sehr spät auf, wenn man wirklich vier Commander gespielt hat. Das sind Group-Hug-Decks.
Mhm.
Weil wenn ein Deck jedem Spieler 5 Mana gibt, dann ist das der Board direkt instant voll und es passiert nichts mehr.
Ja.
Weil ich ganz genau weiß, wenn ich den haue, hauen die beiden mich, dann haut der den und dann hat der gewonnen.
Ja.
Also mache ich nichts. Und dann sitzt man da und macht nichts. Deswegen diese beiden Decks, Group Hug Decks und auch diese Chaos Decks, sind so Wölfe in Pelzmanteln.
Ja.
Wohingegen hat so ein Stacks-Deck oder so halt offensichtlich, oder so gerade diese Enchantress-Decks, die sich irgendwie einbuddeln wollen, offensichtlicherweise Wölfe sind, die man einfach angehen muss. Und wenn man so ein Deck spielt, muss man eigentlich auch damit rechnen, dass ein Agro-Deck einen halt irgendwann rausnimmt.
Total. Und das ist ja genau dasselbe, was ich auch eben am Anfang meinte mit Feather eben. Das ist halt was, ich weiß, dass Leute, die halt Commander kennen und auch die Feather kennen, da krassen Respekt vor haben. Und ich meine, natürlich ärgere ich mich in einer Runde, wo Feather mir immer und immer wieder removed werden. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, meine persönliche Erwartungshaltung ist dann auch nicht was, also ist dann auch nichts anderes, weil ich dann denke, okay, Feather ist halt eine Ansage, ist so ein bisschen wie wenn jemand vorbeikommt mit seinem Urza Lord Artificer-Deck, wo ich dann auch denke, okay, klar, das hast du casual gebaut, sicherlich, aber das kann trotzdem sehr krass snowballen und man muss halt in gewisser Weise, klar, es ist immer ein soziales Spiel, man muss über vieles reden und ich bin auch ein großer Fan von Rule Zero-Konversationen, wo man halt dann auch sagt so, hey, worauf habt ihr Bock? Weil meistens habe ich halt mindestens immer ein Precon-Deck dabei, meistens ist es das Warhammer Precon von Abaddon, the Destroyer. Also bei weitem kein schwaches Deck, aber zumindest von der Schnelligkeit jetzt nicht so schnell wie optimiertere Decks. So, das ist
nicht das Necron-Deck.
Genau, und das hab ich auch noch. Aber aber das ist halt immer noch sowas, wo ich dann sagen kann, okay, ich versuche einfach so variabel zu bleiben, gerade mit zufälligen Leuten, wo man sagt, okay, seid ihr cool mit einem wirklich schnellen Token-Agro-Deck, wo innerhalb von 3-4 Zügen einfach das Board voll ist und ich habe genug Schaden, um mich alle in einem Swing rauszunehmen. So, ist das cool für euch oder nicht? Oder ich möchte ein Reanimationsdeck oder ein Control-Deck spielen. Ist es okay, wenn die Runde auch mal länger gehen kann? So. Und je nachdem, was die Erwartungen sind, einfach transparent sein. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, als Spieler, der ein nachweislich toxisches Deck irgendwie hat, das nicht zu kommunizieren. Weil das ist, glaube ich, das Schwierigste, wenn der besagte Stacks-Spieler einfach sagt so, oh, nö, ich macht euch keine
Sorgen. Ich spiele hier ein blau-weißes Token-Deck.
Ja, genau.
Und weil dann, ich habe eine Karte drin, die Token macht.
Ja, und dann kommen da irgendwelche Enttapper und man denkt so, ach, ich möchte hier einfach aus dieser Runde raus, weil ich habe keine 4 Stunden Zeit.
Ja. Finde ich immer wieder ganz spannend, weil ich ja da auch immer wieder reingehe und wirklich sage so, hey Leute, hier ist mein Urgestein-Deck. Ich besitze nur ein Commander-Deck und hier ist mein Urgestein-Deck. Das beinhaltet Mana Crypt, Force of Will, leidenschaftlicher, ich weiß nicht, wie der Ding in Englisch heißt. Also der Counterspell, den man gerade spielen kann, wenn die Commander hat.
Ach so,
und
ja,
so
weiter
und so fort. Ich hab Swords drin, ich hab Paths drin, ich hab alles drin, keine Sorge.
Mhm.
Ich hab Fetches drin, ich hab Duels drin, ich hab Shocks drin, keine Sorge. Meine Win Condition ist, ich muss jeden von euch 5-mal hauen. Da habe ich 3 Karten drin, die meinen Commander jeweils um 1 verstärken, was aus einer 5-Turn-Clock eine 4-Turn-Clock macht.
Ja.
Und jeder, der gegen das Urgestein schon mal gespielt hat, weiß, das Deck ist nicht schwach.
Mhm.
Aber ich kann halt wirklich nur gewinnen, indem ich Leute fair and square verprügel.
Yeah.
Und davon habe ich nicht viele Kreaturen drin. Das ist einfach fair and square Verprügeldeck, wo halt so ein bisschen die High-Power-Sachen, weil ich sie halt rumliegen hatte, da drin sind. Und deshalb muss ich sagen, da ist Rule Zero halt manchmal so schwierig, weil diese Gespräche dann immer so sind so, ja, ich habe würde sagen, alles ist eine 7, also ist mein Deck auch eine 7.
Das hilft und, halt gar nicht.
Ja, dann, ich spiele übrigens Force of Will, ich spiele Mana Crypt, ich spiele Sol Ring, ich spiele Wasteland,
Lotus.
Nee, den zum Glück nicht. Aber ja, dann stehst du da und denkst du so,
Ja.
Das ist eine 7. Und in meinem Fall ist es halt wirklich irgendwie so zwischen 6 und 8. Ja. Irgendwie wirklich. Und bei den meisten anderen halt so, nee.
Ich glaube halt sinnvoller in so einer Diskussion ist tatsächlich halt so, ich glaube bei der Command Zone haben sie es mal die Logline genannt. Also so ein bisschen die, wenn dein Deck ein Film wäre, wie wäre quasi der Klappentext hinten?
Ja.
Und im Endeffekt für mein Garth One-Eye Deck zum Beispiel, was mit Gates eben funktioniert, heißt es halt sowas im Sinne von, hey, Garth One-Eye ist eigentlich ein Deck, was sehr lange nichts macht und dann halt eben mit Mazes End und 10 Gates gewinnt. Aber natürlich, ne, es ist Garth One-Eye, das heißt, all meine Utility mit Removal Spells, also da ist ja ein Terror drin, mit Brain Geyser, Card Draw, alles habe ich quasi in meinem Commander drin und dementsprechend versuche ich den halt eben zu enttappen. Oder andersrum gesagt, Feather ist Voltron und ich möchte einen nach dem anderen eigentlich one-shotten.
Genau.
Und das sind halt so Kurzbeschreibungen, da machen auch Power-Level nicht so viel Sinn, weil, wie du schon sagst, meisten Leute sagen, es ist 7, was aber nicht sein kann. Es kann nicht jedes Deck 7 sein.
Das ist mein Precon, das ist eine 7.
Ja, genau. Aber da arbeite ich dann lieber mit, das ist casual gebaut, das ist optimiert, das habe ich so gut wie es geht gebaut, weil das halt schon einen Unterschied macht. Also das Garth One-Eye, das hat unter anderem, ich glaube, das Force of Negation drin. Und auch
du hast
Force
Duels da drin.
Genau, und ich habe Proxy-Duels drin. Aber wenn ich halt sage, ja, ich spiele mit originalen Duels als Proxy, aber halt in einem Gates-Deck, einfach nur damit nur die Hälfte meiner Mana-Base getappt reinkommt, ja. Dann haben auch die meisten Leute halt mehr Verständnis dafür. Und das ist halt dann eben was, kommuniziert wirklich am Anfang sehr transparent. Und auch wenn es klischeehaft ist, einfach zu sagen so, hey, Rule-Zero-Gespräche, was wollt ihr spielen, auf welche Erfahrungen habt ihr euch jetzt, wollt ihr euch einigen? Aber um das Thema mal zu wechseln, wie hält man denn ein Competitive-Spiel freundlich? Weil das ist auch was ich auch schon beobachtet habe. Man spielt gegen Leute, die vielleicht auch nicht mit dem Format, was am FNM gespielt wird, vertraut sind. Ja. Man selbst hat so ein Top-Tier-Deck und der Gegenüber kommt vielleicht mit einem Top, also mit einem Tier 2 oder vielleicht auch einem kompletten Underground-Deck irgendwie um die Ecke und wird aufs Übelste vermöbelt. Wie kann man den denn dann gleich mal abholen, um trotzdem ein freundliches Gespräch zu haben, ohne dass man jetzt super salty den Tisch verlässt?
Nein, Spaß beiseite. Tatsächlich auch so ein bisschen drüber reden. Also man kann ja immer in Kommunikation gehen und dann auch sagen so, hey, was hat dein Deck vorgehabt? Selbst wenn ich den komplett überfahren habe, so, hey, was hat dein Deck vorgehabt? Zeig mal die Karten, die du spielst. Warum spielst du die Karte? Kennst du vielleicht andere Karten, die man spielen könnte? Vielleicht weiß der Spieler gar nicht, dass es halt irgendwelche besseren Vampire gibt als ein 2-Mana 2-1 Lifelinker.
Ja.
Und dann kann man halt hingehen und sagen, hey, wie sieht das aus? Kennst du die Karte? Vielleicht die Karte auch zeigen und dann auch vielleicht nicht hingehen und sagen, kennst du Shocks? Kennst du Fetches? Kennst du die teuren Incarnations, dass du wirklich hingesen hast, hey, keine Ahnung, kennst du Lightning Bolt? Wenn er Shock spielt, kennst du Lightning Bolt? Ist keine teure Karte, vielleicht kennt er sie nicht. Und naja, dann kann man eben schauen, dass man ihn da einfach abholt.
Ja.
Und das fällt ganz vielen Leuten ganz schwer. Die halt sagen so, du spielst halt ein Tier 50 Deck, warum spielst du nicht mindestens Tier 2? Hier ist eine Liste, gib mal 4.000 Euro aus, kauf den Deck. Also jetzt nur als
Beispiel. Willkommen im Format.
Genau, willkommen im Format.
Hier ist deine Rechnung.
Hier ist Pioneer.
Ja.
Nee, und das ist halt, glaube ich, da sehr, sehr schwierig. Ich meine, ich kenne das selber, wenn man denn mit so einem Deck spielt. Ich meine, wir machen bei uns im Local Game Store regelmäßig Legacy. Mhm. Und da kommen dann auch teilweise Leute, die sagen, hey, ich kann das Deck in sonst keinem Format spielen, aber ich spiele das jetzt hier. Und dann ist es halt, das war damals ein, was war denn das? War ein blau-schwarzes Surveil-Deck mit irgendwie einem, ich glaube, einem Gravestorm oder so drin. Es war nicht gut. In dem Meter. Es war wahrscheinlich ein cooles Deck und es sah auch sehr, sehr cool aus. Und es hat auch einmal das gemacht, was es tun sollte, was dann einfach überraschend war und auch nochmal so einen leichten Boost gezogen. Ah, es ist doch nicht so kacke.
Ja.
Und deswegen, also es ist ein sehr, sehr spannendes Feld, glaube ich, im Competitive.
Ja, total. Also, womit ich eigentlich ganz gerne einsteige, ist halt erstmal mit einer positiven Attitude, selbst wenn ich gewonnen habe und ich merke, dass mir gegenüber ein bisschen salty ist. Und was man halt auch, ne, man muss immer, es gibt keinen allgemeinen Tipp, der immer funktioniert. Es gibt halt so ein paar Ansätze, die ich halt immer verfolge, um halt das Gespräch zu eröffnen in eine freundliche Richtung. Entweder halt sowas wie von wegen, hey, ich mag die Idee deines Decks, sowas, was halt immer schon mal ist, wenn jemand was Neues probieren will, aber Rakdos Midrange und Pioneer nimmt es halt auf und du hast halt alle Antworten da und es hat halt irgendwie nicht funktioniert oder man hat irgendwie eine janky Combo, die dann nur so halb funktioniert hat und dann ist irgendwo aufs Leere gelaufen. Man kann einfach offen kommunizieren, dass man einfach sagt, hey, coole Idee, wie hätte es denn funktioniert? Um den anderen halt so ein bisschen ans Reden zu bekommen. Oder eine andere Sache, die ich halt auch immer ganz gut finde, ist halt Sideboard-Optionen zu besprechen. Weil das ist halt was, wenn ich zum Beispiel gegen, keine Ahnung, im Graveyard-Deck spiele, dann habe ich irgendwie meine Rest in Peace oder Tormund's Crypt oder sowas, die hole ich dann raus und dann, oder wenn ich auch andere Sachen probiere, wie sowas wie nicht Weathered Runestone, sondern wie heißt nochmal diese Dominaria-Karte mit dem, dass mit jedem Spell wird es um einen teurer. Und gleichzeitig können Länder
Damping
nicht viel. Damping Sphere, genau. Damping Sphere ist halt sowas, das sideboard ich gerne gegen Phoenix-Spieler rein. Und das ist zum Beispiel so eine typische Frage, wo ich dann immer wieder sage, hey, glaubst du, gegen dein Deck hilft das? Ja. Weil so meine Common Knowledge sagt, es sollte eigentlich funktionieren, aber es kann halt sein, dass du hast es nicht gezogen, du hast es nicht ausprobieren können. Und dann so, hey, wie ist deine Meinung zu diesem Sideboard-Pick? Macht das was? Und dann holt man das andere Sideboard. Ist irgendwas, was du gegen dich jetzt reingenommen hättest? Und so kann man halt direkt schon ein Gespräch über, also ein konstruktives Gespräch aufbauen, wo es halt keinen Raum zu viel über Sortiness gibt oder so, genau. Du hast doch jetzt nur Glück gehabt oder ich war sowieso Mana-Screwed oder sowas. Man hat halt konstruktive Themen, über die man sprechen kann, die über dieses Unglücklichsein über den Game-State quasi hinausgeht.
Aber da muss man halt auch aufpassen. Ja. Wir hatten das tatsächlich bei einem Kollegen von uns, der das allererste Legacy-Turnier seines Lebens mitgespielt hat, dann gegen einen Spieler gespielt hat, der dafür bekannt ist, schon ein bisschen saltiger zu sein. Und dann kam auch noch der Fall, dass unser Freund Reanimator gespielt hat und der Gegner halt, ich glaube damals Bug Control oder sowas in die Richtung, oder Gix Control. Und beide hatten halt immer nur so ein bis zwei Länder draußen. Und dann kam halt irgendwann die Frage, nachdem man so 2-0 verloren hatte, also der Reanimator-Spieler gewonnen hatte, kam halt so die Frage so, spielt dein Deck auch so wenig Länder wie meins? Und das kann halt super gefährlich sein, wenn man die ganze Zeit schon Mana-Screwed war. Und dann kommt jemand und sagt, du spielst auch so wenig Länder wie meins, das ist ja voll smart.
Ja, das, und, da muss man halt wirklich gucken, ist das also man sollte halt nicht von wegen, man sollte nicht zu sehr auf, sag ich mal, so Jokes oder sowas gehen, gerade wenn man irgendwie das Gefühl hat, der Gegenüber ist vielleicht ein bisschen auch, vielleicht ein bisschen aggro über die Situation jetzt gerade. Also auch, ne, bei bestem Willen, man muss auch nicht unbedingt ein Gespräch forcieren, wenn man merkt, dass der Gegenüber will eigentlich nur seine Sachen zusammenpacken und weggehen, dann ist das auch fein. Aber so in der Regel beim FNM will man sich ja auch irgendwie dann noch irgendwie in so eine Community vielleicht mal reinbringen, man will sich vielleicht ein bisschen unterhalten. Und da finde ich es halt schon gut zu sagen so, hey, ne, Sideboard-Option, wie war das für dich so? Und dann halt mit so Sachen wie so, ah, ich habe gesehen, du brauchst gar nicht so viele Länder anscheinend, auch wenn der offensichtlich dieses ganze Spiel über nichts gemacht hat. So, da muss man natürlich aufpassen. Ja. Das ist definitiv was. Ansonsten, was ich halt noch ganz gerne einfach mache, ist so halt Fragen über das Meta im Laden. Also gegen was hast du halt schon gespielt? Was sind so deine Strategien, die du nicht besonders magst? Einfach so ein bisschen casual Plausch machen, weil man dann auch so ein bisschen zeigen kann, entweder man ist schon ein erfahrener Spieler, man kennt die gängigsten Decks in einem Format, oder man ist vielleicht auch ein etwas neuerer Spieler, wie wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Pauper-Turnier gehen würde. Ich habe Pauper vor, weiß nicht, 2 Jahren am aktivsten gespielt, aber auch nicht so tiefgehend. Ich habe halt immer noch mein Dimir Delver Deck, was halt auch so ein Dimir Terror Deck jetzt mittlerweile wurde. Aber das sind halt dann so Sachen, wo ich dann auch so sage, hey, was spielt man eigentlich gerade so in Pauper? Und dann hat man schon wieder so ein Gesprächsthema, wo man eben andocken kann und sagen kann, okay, rote Agro-Decks sind gerade sehr dominant oder so. Und das ist halt dann auch, kriegt einfach ein besseres Gefühl dafür. Und so, das sind so ein paar Dinge, um halt eben Magic, auch wenn man übel verloren hat oder übel gewonnen hat, trotzdem noch irgendwie aufbrechen kann. Aber wie gesagt, read the room so ein bisschen. Also wenn Leute wirklich keinen Bock haben auf Smalltalk, dann das natürlich auch respektieren. Und umgekehrt natürlich auch so, wenn ihr keinen Bock auf Smalltalk habt, dann kann man auch sagen so, hey, ich will kurz an die frische Luft. Und
genau, will da nicht drüber reden. Ansonsten gibt's auch eine Sache, die ganz oft vergessen wird, weil Judges ja nur als dumme Regelaffen manchmal dargestellt werden, die nichts anderes machen als Regeln beantworten. Das ist nämlich vollkommen falsch. Judges sind viel, viel mehr. Judges sind auch dafür da, zum Beispiel ein Positive Environment zu fostern. Also auf Deutsch eine positive Umgebung für alle zu schaffen. Und wenn ihr zum Beispiel merkt, keine Ahnung, euer Freund hat vorher gegen den Gegner gespielt, da war der schon salty, ihr spielt gegen den nächsten Gegner und der ist salty. Judges können eine Schulung dafür haben, mit solchen SpielerInnen auch ein bisschen umzugehen und zu sagen, okay, hey, komm mal beiseite, erzähl mal was los. Weil manchmal ist es auch nicht wirklich das Spiel, sondern manchmal kommt eine Person zum Beispiel auch einfach mit, keine Ahnung, einem Streit mit dem Partner oder der Partnerin zum Local Game Store und sagt, ich will abschalten, ich will zocken, und dann funktioniert da auch nichts.
Ja.
Und manchmal ist es halt einfach eine Sache, die man einfach nicht sehen kann. Man kann den Menschen nicht in den Kopf gucken.
Ja, total.
Und dafür seid ihr dann aber als Spieler oder Spielerin auch nicht der Punkt, wo ihr sagt, hier, erzähl mir mal dein Leid.
Ja.
Als Judge hat man eine ganz andere Rolle. Also wenn ihr gerade im Local Game Store seid oder auch in einem freundlichen Casual Environment, wenn ihr wisst, da ist jemand Judge oder da ist jemand so, es muss ja nicht mal offiziell ein Judge sein. Es reicht ja, wenn irgendwie jemand so als Leadership Person darstellt oder der Organisator oder der Mensch, zu dem eh alle kommen und mit dem eh alle reden.
Ladenbesitzer unter Umständen.
Ladenbesitzer oder ja genau, der Mann, der eingeladen hat bei sich in die Küche oder so, dass man dann sagt so, hey, kannst du das vielleicht machen oder kannst mal schauen? Und dann kann die Person immer noch sagen, traue ich mich nicht.
Ja.
Oder man kann halt wirklich sagen, das habe ich auch schon öfter gemacht. Weit bevor wir in Siegen überhaupt einen Local Game Store hatten oder einen guten Local Game Store hatten, war es halt so, dass ich da auch schon immer wieder Leute an der Seite genommen habe und gesagt, hey, was ist los, erzähl's mir.
Ja.
Und oftmals ist es, nachdem sie es dann auch einmal erzählt haben, nachdem sie reingehen, auch ein ganz anderes Turnier. Wir haben so viele Spaß-Freundschaftsturniere oder Spielerabende einfach auch gehabt, wo es einfach positiv war, dass eine Art von Judge, sage ich jetzt mal, einfach vor Ort war und einfach dieses positive Aufbauen einfach hatte. Und für jeder hatte einen Mehrgewinn davon, dass ein Judge vor Ort war. Und das kann man hierbei auch einfach nutzen.
Total, total. Also es muss halt immer, also Community ohne Community Management ist halt immer schwierig. Und Community Management klingt immer sehr betrieblich, sage ich jetzt mal. Ja. Aber einfach merken, ne, wenn eine Person irgendwie für mehr Stunk sorgt, kann halt manchmal auch irgendwie eine allgemeine Diskussion, was denn los ist, überhaupt schon helfen. Ne? Ich hatte das letztens erzählt bekommen, was halt die Lorcaner-Community angeht, die ja sich jetzt gerade noch so formt oder die jetzt noch relativ frisch ist so. Und da gab es halt dann auch Leute, die dann mit einem Deck, was dann irgendwie online viel besser funktioniert hat als dann in Person, weil da halt Leute mit Karten spielen, die sie halt einfach da haben, jetzt nicht mit optimierten Tierdecks. Super frustriert war, dass man gegen ein einfaches Charakterdeck, wo halt immer wieder ein Charakter gespielt wird, einfach nicht zurechtkam. Und der war dann so sauber, hat die Karten dann irgendwie auf den Tisch geworfen und unterm Strich war der halt dann trotzdem Zweitplatzierter. Und es war halt eigentlich nicht so schlimm. Aber manchmal kann man sich ja natürlich so reinsteigern in eine Situation. Und das sind halt einfach so Sachen, wo man halt natürlich so ein bisschen gucken muss, okay, eigene Erwartungshaltung. Man hat halt immer noch, sag ich mal, Leute da, die eben, mit denen man sich auch unterhalten muss und soll und halt eben zusammenhalten soll. Und eben dafür kann man halt eben gucken, okay, jeder will gewinnen bei einer Runde Magic, ist es klar. Aber man muss halt immer gucken, dass man sich eben auch realistischerweise auch freundlich verhält. Und wenn das nicht funktioniert, macht es halt eben Sinn, eben Turnierleitung oder Ladenbesitzer oder wer auch immer gerade für die Magic-Community irgendwie da zuständig ist, eben darauf zu informieren, dass man irgendwie vielleicht regelmäßiger auch mit dieser Person aneinander gerät. Und dann kann man darüber eben sprechen, was da die Sache ist. Und
manchmal geht es auch nicht anders, weil egal wie freundlich und positiv man auch teilweise rangeht, kann es eben auch Personen geben, die am Ende des Tages an einem Casual-Tisch immer noch ihren Willen durchsetzen wollen.
Ja.
Und da kann ich aus sehr eigener Erfahrung erzählen, manchmal muss man auch Personen bei einem Two-Headed Giant Pre-Release zu Baldur's Gate Multiplayer-Match des Ladens verweisen, weil man Kinder anbrüllt und salty ist. Und dann ist das, also es gibt Personen, die sind auch einfach so. Also man kann nicht jede Person ändern und es wird immer noch salty Personen geben. Das heißt nicht, dass wir das akzeptieren müssen, sondern man kann eben auch positiv reingehen. Wenn man merkt, man kriegt einen Korb zurück, dann kann man das auch regelmäßig melden. Und am Ende des Tages ist es, da bin ich ganz ehrlich, um Personen, die dauersalty sind und einfach nur die Community kaputt machen, auch nicht schade. Wirklich nicht schade. Und das ist meine Meinung. Es gibt natürlich auch viele andere Meinungen darüber, die dann sagen, nein, wir müssen inkludiert jeden mitnehmen. Und da sage ich, wenn eine Person nicht mitgenommen werden möchte, dann lasse ich die stehen.
Total. Das ist so. Und das ist halt immer noch der Unterschied, quasi, um jetzt auch die Schleife zu dem Commander-Gespräch vorhin noch zusammenzuregen. Also gerade in Commander kann man sich häufig aussuchen, mit dem man spielt. Und da ist es halt, man kann sich auch als Freundschaft, also es gibt zum Beispiel Freunde, mit denen ich partout nicht Risiko spielen kann. Weil es halt einfach nicht, weil es halt zu kompetitiv ist. Wir sind dann zu hoch quasi in dieser Saltiness drin und haben uns einfach kollektiv darauf geeinigt, vielleicht ist das nicht das Spiel für uns.
Ja.
So, und das ist halt komplett fine und genauso kann man es halt auch in Magic halten, wenn man eben sich die Spiele aussuchen kann in einer Runde von Commander oder andersrum, wenn man eine Auswahl hat zwischen verschiedenen Orten, wo man Magic spielen kann. Mhm. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, es gibt mittwochs irgendwie Pauper irgendwie in der Stadthalle, dann im Local Game Store freitags irgendwie Standard-FNM und man merkt irgendwie die Leute, die Standard spielen, mit denen kann ich nicht so gut wie mit denen, die Pauper spielen. Dann ist es vielleicht so. Dann kann man sich halt dann auch eher auf die Sachen fokussieren, wo dann die Community einen mehr, sag ich mal, zuspricht. Und natürlich, man sollte sich jetzt nicht exkludieren lassen, nur weil irgendwie mal ein paar Arschlöcher da sind so. Und dann erstmal so ein bisschen diese Sachen angehen, die wir jetzt so meinten, so von wegen, ne? Man kann ja schauen, ob man es nicht auch noch irgendwie klären kann in ruhigen Gesprächen, halt der Organisation Bescheid sagen. Aber eben, wenn das halt eben nicht geht und dann der Laden oder wer auch immer nicht die Konsequenzen zieht, weil man sich raushalten möchte, dann ist es auch nicht verwerflich, halt sich aus diesem Kreis zurückzuziehen und sagen, also im Endeffekt muss Magic halt auch Spaß machen. Ja. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist kein Stress der Welt. Also schlechtes Magic ist nicht besser als kein Magic.
Genau, das ist absolut richtig.
Ja.
Dazu habe ich noch eine Sache.
Ja.
Wenn alle in der Community Arschlöcher sind, muss man sich manchmal überlegen, ob es nicht vielleicht an einem selber liegt.
Ja,
das muss man auch dabei sagen.
Sollte man schon.
Weil das ist auch manchmal der Fall. Das ist dieses klassische ein Falschfahrer auf der A5 und der Falschfahrer sagt, einer ist die Hunderte.
Ja.
Nein, es gibt nur einen. Das bist du. Und manchmal muss man da auch selber merken, okay, wenn alle immer salty drüber sind, dass ich die Turn 3 mit meinem Combo-Deck kille und das in Commander links und rechts oder auch im sonst was. Oder mir eine Community suchen, die halt irgendwie CDH spielt, die sagt, jo, finden wir geil.
Ja, oder halt offener sein über die Intention, wenn man sagt, hey, ich will jetzt einmal dieses total toxische Deck einmal spielen und der Freundeskreis sagt, okay, eine Runde machen wir das mit, aber jetzt nicht jedes Mal, dann ist das auch fein. So, ganz lustig, bei Reddit gibt's ja so dieses Am I the Asshole? Und sowas mache ich halt auch ganz gerne irgendwie mit Freunden mal, wo ich dann, ne, wenn ich mich über irgendwas aufgeregt habe und ich denke, boah, wie kann das denn sein? Also irgendwie Arbeitskontext oder sowas, dann erzähle ich das einem Freund und sage dann so, okay, sei ehrlich, war ich das Arschloch in dieser Situation.
Ja, muss man manchmal machen.
Kommt halt auch häufiger mal vor, dass man irgendwie merkt, okay, irgendwie jetzt im Nachhinein, wo ich nochmal drüber nachdenke, ich habe auch nicht richtig reagiert. Dann entschuldigt man sich.
Nochmal ist perfekt.
Ja, das kann halt passieren. Das wäre vielleicht eine ganz lustige Rubrik für den Podcast, wo uns Leute Stories aus dem Local Game Store zuschicken und wir entscheiden, ob die Schreiber quasi das Arschloch in der Situation war.
Der abonnieren wir uns alle, weil das eigentlich alles nur Arsch. Ich meine natürlich, hi! Nein, Spaß beiseite.
So einmal die erste Magic Edition.
Wäre so cool, so als Special-Folge können wir das echt mal machen.
Ja, müssen wir uns mal überlegen, wie wir das am besten aufbereiten. Aber ja, wie hattet ihr denn mittlerweile mit Magic the Gathering schon irgendwas zu tun gehabt? Im Sinne von, dass freundliche Situationen weniger freundlich geendet haben? Oder wie schafft ihr es, dass die Commander-Runde an einem Strang zieht, anstatt gegeneinander? Ja. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann greife ich mir mal hier mein Handy und das heißt, dass wir über Ask Us Anything ein paar Fragen beantworten würden.
Ein paar noch. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir schon dran sind.
Wir haben, glaube ich, noch ein paar gute Minuten Zeit. Aber zuerst, wie kommt man denn auf quasi Ask Us Anything? Wie kommt man denn mit seiner Frage hier in den Podcast?
Indem man die bei unserem Discord stellt. Wir haben einen Discord, den findet ihr entweder in der Videobeschreibung oder in den Shownotes oder ich glaube auch sonst überall, also ich habe den auch überall verlinkt, ich glaube, du hast den auch überall verlinkt.
Ja, ja.
Man findet den überall und wir haben es euch schon tausendmal gesagt, kommt da drauf.
Ja.
Wir haben glaube ich, die 1000 Leute geknackt, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder fast geknackt.
Also entweder sind wir kurz davor oder wir haben es schon
geknackt. Wir haben schon geknackt und das sind 1000 sehr coole Leute, dementsprechend kommt da drauf. Dort könnt ihr in der Rubrik, da werdet ihr auch rumgeführt, Ask Us Anything, wenn ihr auf den Server kommt, direkt auch eine Frage stellen. Da sind auch ein paar Regeln bei, eine Frage, kein 1000 Zeilen Text und so weiter und so fort, die kennt ihr mittlerweile.
Genau, und dann haben wir die erste Frage von Young IP, der fragt, früher, als ich Standard gespielt habe, war ich experimentierfreudiger mit den Karten aus standardlegalen Sets. Heute spiele ich Commander und kaufe etwa 3 Karten aus dem neuen Set, die ich brauche, und schließe das Set dann ab. Was könnte Wizards of the Coast tun, damit die neuen Sets nicht so schnell in Vergessenheit geraten, wie sie gekommen sind? Was nochmal, es ist eine interessante Frage auf jeden Fall, weil es so ein bisschen einen sehr individuellen Touch hat. Es gibt ja so jetzt auch in der Frage schon formuliert so ein Fokus-Shift von, wenn man aktiv Standard spielt, hat man natürlich höheres Interesse an Standard-Decks. Jetzt, wenn man Commander spielt, ist nicht mehr jedes Set so relevant. Gibt es da was man irgendwie machen kann von Wizards of the Coast-Seite, um Sets länger relevant zu halten?
Weniger Sets und wieder mehr Sets mit gleichen Mechaniken.
Ja.
Was einfach dazu führt, dass ich einen Deck baue, zum Beispiel einen Settle-Deck, wo man halt sagt, hey, ich mache jetzt ein Reittierdeck und dann im nächsten Set bekomme ich noch ein paar neue Reittiere und merke so, boah, geil.
Ja.
Und dann guckt man sich die Reittiere an, dann denkt man nochmal zurück, was gab es denn sonst noch für Fähigkeiten? Man kann halt zwischen den Sets dann hin und her gucken. Man guckt nochmal zurück, wenn man solche Fähigkeiten hat.
Ja.
Und das passiert halt nicht mehr. Durch die Masse an Sets, durch die Einzelsets, die wir haben, verliert jedes Set einfach komplett die Bedeutung. Für mich hat Thunder Junction, das ist noch nicht draus, fast schon Bedeutung verloren.
Ja.
Das ist mir heute, als wir hierher gefahren sind, aufgefallen, wo du sagst so, yo, also dann reden wir über das Thema. Und ich so, ja, muss ja, bei Thunder Junction gibt es ja nicht mehr so viel zu reden. Und wir haben noch nicht mal alle Karten gesehen. Das ist mir jetzt schon fast egal.
Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine Folge gehabt, wo wir nicht nur über den Start der Spoiler-Season geredet haben.
Ja.
Also die quasi besten Karten kommen ja eigentlich erst noch. Und trotzdem fühlt man sich schon irgendwie so überladen.
Ja.
Aber tatsächlich würde ich hier in einem Punkt widersprechen. Und zwar so ein bisschen so mechanikübergreifend versuchen sie ja schon zu machen. Ich denke nur an Bloomburrow, wo wir jetzt schon quasi vermehrt Otter- und Hasenkarten und verschiedene Kreaturentypen in den Sets haben. Sie sind ganz leicht und es gibt aber trotzdem schon so übergreifende Motive, wie zum Beispiel der Thunder Junction Kellen the Kid. Funktioniert ziemlich gut mit den Discover-Karten aus Ixalan, aber es ist mehr so eine mechanische Übergreifung, es ist keine thematische Übergreifung.
Genau.
Und das ist halt das, was, glaube ich, auch so beim bei so einem Bauchgefühl über ein Set, was ja viele einfach haben, so von wegen, gefällt mir das nicht. Und dann, je nachdem, wie sehr das einem gefällt, desto mehr investiert man sich in ein Set. Das fällt halt eben dann halt weg, wenn man da nicht so drin ist. Aber ja, weniger Set wäre auf jeden Fall ein guter Punkt, was natürlich entgegen dem Wunsch dasteht, viel zu verkaufen.
Ja, ja.
Aber ja, es ist halt eine Frage, es ist ja auch okay, nicht jedes Set bis ins kleinste Detail auseinanderzunehmen, sondern auch hier und da nur seine Karten mitzunehmen. Es gibt halt ein paar Sets, bei denen du nicht stärker investiert als in anderen. Ist halt auch in Ordnung, muss man sagen. Dann von Sabu die nächste Frage. Wie viel Euronen sind eure Magic-Sammlungen grob überschlagen wert? Ohne dass wir jetzt schon irgendwie drüber nachgedacht haben, ich gehe davon aus, dass deine um Vielfaches mehr wert ist als meine. Kannst du es grob beziffern?
Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Also meine Karten sind versichert und meine Versicherung läuft auf knapp 60.000 Euro. Ob das da jetzt auch drankommt, also sie war auch schon versichert, als sie dann, glaube ich, damals ausgerechnet bei knapp 35.000 war, habe ich sie auch schon auf 60.000 versichern lassen, weil sie halt ja irgendwann auch wächst, zumindest bei mir. Ob das jetzt der Wert ist oder so, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist halt, wie gesagt, keine Ahnung.
Wenn ich schätzen müsste, wäre es, glaube ich, bei mir noch immer im unteren vierstelligen Betrag. Einfach nur, weil es auch viel, also weil ich auch versuche.
Echt? Ja, das glaube ich nicht.
Das Ding ist, die Shocklands, die wurden jetzt halt nochmal reprintet, die sind nicht mehr so viel wert.
Aber du glaubst nicht, wie viel Kleinvieh Mist macht.
Ja, das kann gut sein.
Also wenn ich jetzt hingehe, natürlich habe ich so ein paar Duels und so weiter und so fort, die ich damit einsetze. Aber das kommt ja auch viel daher, wenn ich allein meinen Cardmarket-Account angucke.
Ja.
Auf meinem Cardmarket-Account sind, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Karten.
Mhm.
Und allein der ist 1.600 Euro wert.
Ja.
Und manchmal, also das addiert sich halt einfach von Kleinvieh. Einfach.
Okay, also ich meine dann vielleicht mehr so im Rahmen so 2.000 bis 5.000. Ich glaube nicht, dass es mehr wirklich als 6.000 Euro komplett wert wäre. Ich meine,
das ist auch schon eine Menge Geld.
Es ist eine Menge Geld.
Wow, definitiv. Danke für die Frage. Ich fühle mich schlecht.
Nee, es ist absolut gerechtfertigt.
Ja, absolut.
Also, aber ich meine, allein, dass ich jetzt gemerkt habe, die Sheoldred, die Apokalypse, habe ich jetzt gerade eingestellt, eine, die ich verkaufe für was ist das mittlerweile? Ich glaube 110 Euro oder so. Und das ist halt eine Karte.
Ja.
Und das ist so insane, wie teuer die ist.
Aber oftmals sind halt gerade so Commander-Decks, wo man so ein paar Commander-Decks hat, die einfach mal so 400, 500 Euro ausmachen.
Ja,
und dann hast du da einfach 10 Commander-Decks oder 5 Commander-Decks, hast du 2.000 Euro zusammen. Und
man
dann
kommt
manchmal
dazu,
genau. Also jeder, der jetzt denkt, boah, über was für krasse Zahlen reden die oder sonst was, überlegt euch mal, was so ein Durchschnitts-Commander-Deck von euch kostet und dann überlegt, wie viele ihr habt. Und dann schaut euch noch die Ordner durch. Und dann schaut euch euer Cardmarket-Portfolio durch. Diese Zahlen, die wir nennen, also ich glaube, wir sind in Deutschland noch ganz, ganz kleine Fische.
Ja, total. Es gibt wirklich krasse Leute, die dann, mein Lieblingseindruck war, als ich einmal im Local Game Store Commander gespielt habe und ich hatte das Precon aus Zendika Rising gespielt. Das mit
welches
Obun. Nicht das mit Obun, sondern das Simic Deck. Oder war das Kaltheim? Ich glaube, es war Kaltheim.
Nee, das Simic Deck ist auf jeden Fall das Rogue Deck.
Nee, es war ein Landfall-Deck auf jeden Fall.
Dann rot-weiß-grün aus Zendikar Rising.
Genau, dann ist das das Obun-Deck, was ich gerade denke. Also habe ich damals für 20 Euro gekauft und ich glaube, jeder der anderen drei Spieler hat Turn 1 irgendwas gespielt, was mindestens das Fünffache des Wertes hat. Das war entweder damals halt Fat Shock und dann irgendwie Solring oder Mana Crypt oder halt ich weiß nicht, ob das teure war, ob es Mana Confluence oder City of Brass war, was halt damals auch 50 Euro war. Und dann habe ich auch nur gedacht, cool, dann bin ich auf jeden Fall am richtigen Tisch hier, wenn ich mein
20 Euro Deck und alle haben zwei Karten.
Genau, ich spiele mein Simic mein Tempel und Scrymer 1, cool. Ja. Und da geht schon alles ab.
Deswegen, also man darf das nicht, also wie gesagt, wir reden von für uns natürlich krasse Werte, das darf man nicht kleinreden.
Ja, klar.
Auf der anderen Seite darf man echt nicht vergessen, wie schnell man wirklich, wirklich, wirklich viel Geld in Magic versenkt hat.
Das stimmt. Von Asterix, der fragt, hey ihr beiden, ich weiß, die Frage kam immer wieder auf, aber denkt ihr, dass sich TCGs wie Lorcana und Star Wars Unlimited gegen Magic und Yu-Gi-Oh! Behaupten können und somit längerfristig überleben? Disney ist ja eine große Marke. Und wir hatten die Frage schon häufiger, aber ich finde es auch gerechtfertigt, immer wieder drüber zu reden, um halt so ein Check-in mal zu haben. Wie siehst du denn Star Wars Unlimited und Lorcana oder generell neue TCGs? One Piece können wir, glaube ich, auch noch mit reinnehmen.
One Piece kannst du mit reinnehmen. Es gibt ein paar, die auch aufgekommen sind, die wieder weg waren. Also es ist immer das Problem, wir haben mit dem allerersten, der den Top 3 Contender mit Yu-Gi-Oh!, Pokémon und Magic herausgefordert, das Flesh and Blood. Mhm. Und Flesh and Blood wird immer noch rauf und runter gespielt. Es hat immer noch eine gigantische Community, die halt einfach auch viel von Magic weggegangen ist. Und man muss einfach sagen, da haben wir auch schon mal gesagt, ist ganz nett, aber kann es das wirklich? Und man muss sagen, ja, es kann's.
Ja.
Und dasselbe sehe ich bei Lorcana auch. Star Wars würde ich mir jetzt noch absolut keine Meinung bilden. Ich meine, man muss überlegen, es gibt bald wieder in öfter mehreren Lego Game Stores und die haben halt displayweise davon stehen, wirklich, wirklich massenhaft Ware.
Ja.
Wo ich mir jetzt mal denke, da steht eine Menge Geld und keiner kauft das. Ja. Und bei Lorcana ist es ja, shiftet es auch gerade dahin, egal in welchen Store ich gehe, ich kann immer Booster kaufen, ich kann immer Ding kaufen. Und ich glaube, irgendwann wird Lorcana auch diesen Weg gehen, halt in den Toy Story, in den Müller und so weiter und so fort. Also Toys R Us oder wie auch immer, Smith Toys, wie auch immer dieser eine Laden, der schon 10-mal pleite gegangen ist, mittlerweile heißt. Da wird das irgendwann reingehen. Es wird aus den Local Game Stores langsam bei sich verschwinden, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber das ist nicht schlimm, weil die Community wird da sein, das wird sich dagegen behaupten können, man wird es da einfach finden.
Ja.
Und selbe sehe ich halt bei Flesh and Blood auch schon. One Piece ist eine gigantische Community. Ja. Heilige. Als ich das gesehen habe, das war ja Wahnsinn. Und ja, dann gibt's halt noch so gescheiterte, gescheitert in Anführungsstrichen, irgendwer wird jetzt unterschreiben, das ist das meiste Spiel bei uns. Sowas wie Digimon oder so. Gibt's immer noch ein paar Leute, die es spielen, aber das ist halt, die sind halt nicht gegen die drei oder die vier, wenn man Flesh and Blood schon dabei zieht, angekommen. Und ich glaube, sowohl Lorcana als auch in dem Fall One Piece haben die Chance, gegen die Top 4 anzukommen.
Ja.
Bei Star Wars habe ich halt echt noch keine Ahnung.
Ja, Star Wars macht mir auch ein bisschen Sorgen, dass der Release, glaube ich, einfach nicht so krass da war wie eben bei Lorcana.
Und
das ist halt das
Gab undankbare. Zu viele Produkte. Sie hätten wie bei Lorcana mal Shortprint machen müssen.
Genau, und das ist halt das Ding, nachdem man Lorcana mal mitbekommen hat als neues TCG, was jetzt rauskam, ist es halt brutal, dagegen halt anzukommen und dann zu merken, okay, so teilweise sind auch die Displays schon im Discount. So, wo man denkt, das ist halt nicht das optimale erste Zeichen von so einem neuen TCG. Und bei Lorcana bin ich tatsächlich jetzt noch ein bisschen gespannt. Sie haben jetzt die Challenges angekündigt. Das heißt, die Competitive Season geht da jetzt richtig los, wo es auch schon Probleme gab.
Plus ein Single-Mode.
Single-Mode?
Ja, es soll einen Solo-Modus für Lorcana geben.
Ja, dieser quasi, das ist halt diese ich will mal Raid-Deck sagen,
von World of
Warcraft. Davon gibt es jetzt auch eins oder soll eins kommen mit dem vierten Set. Also ich glaube, da ist das noch viel im Aufbau. Und ich glaube auch immer noch, die haben den langen Atem, um das auf jeden Fall, selbst wenn es nicht erfolgreich ist.
Ich glaube halt, dass es nicht competitive erfolgreich wird, aber das heißt ja nichts.
Ja, hast du mitbekommen, wie welches Format die Competitive-Turniere sind? Best of Two?
Ja.
als Magic-Spieler denkt man sich sofort so, okay, krass, das wird ganz viele Stats haben, die alle gleiche Punktzahl haben. Weil es ist so häufig kommt es vor, das erste Spiel geht an den Spieler, der begonnen hat, das zweite Spiel geht an den, der nach dem zweiten Spiel gewonnen hat. Und dann wäre es ja in Lorcana schon vorbei.
Ja.
Und das finde ich, ich bin gespannt, ob sich's durchsetzt. Die haben es anscheinend ja halt getestet und gesagt, okay, du kannst trotzdem Sieger quasi rausfiltern, aber...
Ja, aber das ist halt, ja. Ja, ja. Das, ich habe da eine ganz, ganz strikte Meinung zu. Ich finde das ziemlich ein Bullshit, muss ich leider ehrlich sagen. Und für mich ist Lorcana eben auch keine Competitive-Sache. Mhm. Ich finde es okay, dass sie es nebenbei machen, aber sie legen aktuell so krass den Fokus auf eine Competitive-Scene, ohne dass es das Main-Target ist, wo ich sage, ihr habt nicht mal Judges ausgebildet.
Ja, das ist auch problematisch.
So,
ich habe jetzt vor ein paar Tagen.
Stick doch dabei.
Ich habe vor ein paar Tagen jetzt erstmal das Comprehensive Rules Guide mal gelesen und dachte mir so, ah ja, okay, immerhin gibt es jetzt sowas wie den Stack, was sie nennen, den Bag.
Den Bag, ja.
Was
ja
halt auch witzig ist.
Es ist aber auch sehr, sehr geklaut aus zwei anderen Spielen.
Ja, ja, aber trotzdem ist es halt eine sehr. Also ich beobachte das immer noch und ich, zumindest ja, in Berlin sehe ich die Community immer noch wachsen. Und auch gerade so eine sehr große Diskrepanz zwischen Competitive und Casual.
Ja.
Aber mal gucken. Vielleicht vielleicht wird es ja in Zukunft dann nochmal irgendwie andere Richtungen geben, weil man sagt dann, okay, Lorcana nehmen wir jetzt offiziell in den Big Three mit auf und mal schauen. Dann haben wir noch eine Frage von Xieberger. Welche Kreaturen würdet ihr am meisten wünschen, den Planeswalker-Funken zu entzünden zu bekommen und warum? Das ist eine interessante Frage. Ich habe das Gefühl, Planeswalker sind auch in der Wichtigkeit in Magic schon wieder so ein bisschen gesunken.
Die sind die ganze Zeit schon am Sinken. Das ist halt so irrelevant. Die waren am ersten Set schon irrelevant.
Aber würdest du dir so einen Talia Planeswalker wünschen?
Nee.
Nee? Gibt es irgendeinen Charakter, den du spannend findest als Planeswalker?
Boah. Wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Weil das Problem einfach ist, wenn ich jetzt irgendeinen coolen Legendary nehme, dann ist es halt so, ja, okay, den kann man danach nicht mehr als Commander spielen.
Mhm.
Und ich würde ihn lieber als Commander spielen. Und im Competitive-Formaten sind Planeswalker halt bis auf zwei, drei, die halt wirklich broken sind, super irrelevant. Und du würdest jeden Charakter schlecht damit machen, dass er ein Planeswalker wird. Und es ist ja nicht mal mehr relevant. Also schauen wir Oko an, der einfach seine ganze Crew jetzt zu Thunder Junction mitgenommen hat. Ja. Und es juckt halt keinen, dass keiner davon, ach doch, Oko, der Rest nicht Planeswalker ist. Das juckt halt keinen. Deswegen ist die Frage, glaube ich, einfach für mich ziemlich einfach zu beantworten. Keiner.
Also ich glaube, so rein von einem Designstandpunkt fände ich es schon irgendwie spannend, so ein zum Beispiel Feather Commander, Feather Planeswalker zu sehen. Einfach nur, weil du könntest halt mit dem Thema Spells, die aus dem Exile wieder zurückkommen, könntest du halt irgendwie so viel machen. Von wegen, schicke einen Zauber, der eine Kreatur als Target haben könnte, aus dem Friedhof ins Exil. Du kriegst ja am Ende des Zuges wieder auf die Hand oder sowas. Und dass du halt dann so diese Grundmechaniken von Feather etwas entschärfst, in eine spielbare Variante nochmal reinbringst. Aber dadurch, dass man halt auch irgendwie so ein Competitive Mindset hat, sind Kreaturen fast schon ein bisschen besser als Planeswalker. Aber wir können noch eine letzte Frage reinnehmen, und zwar von Medionmann, der fragt, nehmt ihr für Chips eine Schüssel oder fresse sie wie wilde Tiere aus der Tüte? Ja, wenn du Chips isst, aus der Schale oder aus der Tüte?
Aus der Tüte, aber mit einem Trick.
Okay.
Wenn du unter die Tüte greifst
und
dann einfach anfängst, das so einzurollen, baust du dir innen drin so ein Podest, wo es nach oben geht, und dann kannst du das wirklich so, auch das wird dann auch kreisrund, du kannst es hinstellen wie eine Schüssel, ohne dass du eine Schüssel dreckig machen musst. Und oben durch die komplette Öffnung, die musst du halt auch komplett aufmachen, hast du auch so eine wunderschöne Öffnung, wo du einfach reingreifen kannst. Und wenn du sie einfach wieder machen willst, packst du einfach unten, ziehst zu, dann hast du die unten wieder drin, kannst du oben abklappen. Es ist ein Lifehack, den ich mit 16 oder 17 als eins meiner ersten YouTube-Videos, die ich mal so in Richtung Lifehacks geguckt habe, gesehen habe.
Ah.
Und seitdem mache ich das genauso.
Hast du dann von da aus quasi immer übernommen für alle weiteren?
Tatsächlich.
Crazy. Nee, ich
außer bin, Pringles, da geht's nicht.
Ja, ja, klar. Ich bin, glaube ich, schon klassischer Schalentyp, was das angeht. Aber ich muss sagen, ich esse auch gerne so diese Tütenchips zusammen mit Flips, und zwar halt in einer Schüssel und dann auch, sag ich mal, ein Chip und ein Flip gleichzeitig. Weil es hat halt die Konsistenz, die Bissfestigkeit von einem Erdnussflip und aber trotzdem die Würze von einem Chip. Ich find's super. Ich kann es nur empfehlen. Probier's mal aus.
Da verstehe ich ja mehr, wenn du Schokolade da drauf machst.
Nein. Schokolade süß und sowas ist
für mich ganz schwierig. Schokolade und Chip geht
voll klar. Das geht für mich nur bei Popcorn, wenn du salziges und süßes Popcorn mischst.
Salziges? Oh, ja, ja, wir müssen aufhören. Hier tun sich gerade Abgründe auf.
Kulinarische Abgründe tun sich hier auf.
So.
Aber genau, soweit erstmal zu den Fragen von Ask Us Anything. Wenn ihr weitere Fragen habt, die wir im Podcast beantworten, dann schreibt sie gerne ins Discord im Ask Us Anything Thread. Und da allgemein, kommt gerne vorbei. Wir machen gerade so die 1000 Mitglieder voll. Das heißt, ihr könnt da eigentlich jederzeit immer welche finden zum Spielen, zum Austauschen. Wir haben ein wunderbares Mod-Team, was alles fair und gut organisiert. Dementsprechend schaut da gerne vorbei. Wenn ihr uns supporten wollt, Schaut bei unseren YouTube-Kanälen vorbei, einmal MTG Blackset, einmal Gamery. Abonniert da gerne und liked das neueste Video, warum denn nicht? Und wenn ihr den Podcast gerade unterwegs hört, dann schaut vorbei bei Spotify oder bei dem Podcatcher, den ihr haben wollt, und schaut mal, ob es noch eine Bewertungsfunktion gibt. 5 Sterne ist natürlich das Beste, was ihr machen könnt, denn das hilft uns halt eben zu wachsen. Wir haben Social Media, Instagram und Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und wenn ihr diese fabelhaften Getränke von Holy mal testen wollt, die uns diese Woche gesponsert haben, dann könnt ihr vorbeischauen bei weareholy.com/radioRavnica und spart etwas Geld mit Ravnica 10% auf euren Einkauf und mit Ravnica 5 Euro auf den Ersteinkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei indirekt, das heißt, ein Prozentsatz von eurem Einkauf geht auf unsere Kappe und wir können uns davon neue Technik holen, unsere Kosten decken, alles, was es da eben gibt. Und ihr kriegt eben leckere Getränke noch oben drauf. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, geht das natürlich auch bei patreon.com/gamery. Dort einfach dann eben anmelden für das Tier, was euch am meisten gefällt. Und so haben sie nämlich auch unsere Goldunterstützer getan. Namentlich zu erwähnen werde Adrian S., Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyRear24, Farir, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Steffen H. und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für einmal das Stellen des Studios und für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.